Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 10. Januar 2024 und wir haben uns gewappnet, denn wir erwarten einige Wetterextremitäten. Guten Morgen, lieber Andreas. Du hast schon deinen Schutzanzug an.
Ja, genau. Und den Helm auf. Alles ist wunderbar. Nein, das ist eigentlich ganz normal. Wir leben hier in Kanada und wir erwarten jetzt einen Winterschneesturm. Und zwar mit großen Größenordnungen von 100 Stundenkilometern oder auch größer, wenn Böen kommen. Aber das sind keine schweren Dinge. Da sind wir hier kampferprobt in Kanada und das sehen wir ganz entspannt. Zurzeit ist es noch ruhig. Es ist bedeckt am Himmel. Der See changiert in einem matten Silbergrau. Also gewaltig ist das Wetter nicht. Aber die nächsten Tage soll es wieder richtig schön werden. Aber eben heute, ich denke mal, das wird in 2-3 Stunden losgehen und sich über den gesamten Tag hinziehen. Bei uns ist ja noch morgens.
Ja, da heißt es dann auch mit Freezing Rain, mit Straßenglätte, die eventuell hier eintreten könnte. Und wir haben wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Es ist also gestern und heute ganz still gewesen. Man hat wirklich kein Zweiglein sich bewegen sehen. Und siehst du das? Jetzt in den Wipfeln geht es schon langsam los. Da toben die Wesenhaften schon.
Ja, es geht so langsam los. Es ist übrigens sehr beeindruckend auch, wenn man diesen Naturgesetzen so ausgeliefert ist. Und man spürt eben halt auch, wie groß der Mensch ist gegenüber, oder genau genommen, wie klein er ist gegenüber diesen Naturgewalten. Und das sollte man sich immer wieder mal vor Augen führen, wenn wir hier über die Weltpolitik reden.
Ja, trotz Schutzanzugs und Helms.
Genau, und Schutzbrille.
So, Handschuhe. Ihr Lieben, wir bereiten uns also auf den Sturm hier vor, während sich die Welt, explizit Europa, offenbar auf einen Krieg vorbereitet. Und man fragt sich verzweifelt, wieso denn eigentlich? Der Ukraine-Krieg, okay, der läuft und es wird weiterhin geliefert dorthin. Aber im Prinzip, warum bereitet sich Europa jetzt auf einen Krieg vor? Schweden hat jetzt ganz klar die Bürger gewarnt. Und zwar waren das die Verteidigungs- und Armeechefs. Da heißt es, dass es möglich ist, dass ein Krieg entsteht, auf den man sich einzustellen hat, da das Land voraussichtlich ja dieses Jahr der NATO beitreten wird und der russische Konflikt in der Ukraine im Hintergrund steht. Und der Zivilschutzminister Karl-Oskar Bohlin hat in seiner Rede auf der Konferenz Volk och Forsvar in Saalen die Dringlichkeit betont, die Widerstandsfähigkeit Schwedens zu verbessern. Und er hat verwiesen auf die Besorgnis über die schleppende Modernisierung des Zivilschutzsystems. Und er hat zu einer gemeinsamen Anstrengung aller Teile der Gesellschaft aufgerufen und die Notwendigkeit eines raschen Handelns betont. Wörtlich sagt er, viele haben es vor mir gesagt, aber lassen Sie es mich mit der Kraft meines Amtes sagen, in Schweden könnte ein Krieg ausbrechen. Kannst du das einordnen?
Naja, wir haben ja nun mittlerweile auch einen Kriegsminister Pistorius, der ja auch ganz deutlich die Kriegsfähigkeit hervorruft. Und wir wollen die Kriegstüchtigkeit und wir merken momentan, wie der Westen ganz klar strukturiert hier eine ziemlich starke Kriegsterminologie einführt. Und das spricht nicht dafür, dass man Angst vor Angriffen hat. Das ist natürlich die offizielle Termini, aber sondern eher davor, dass man bestimmte Dinge jetzt in Gang setzen will. Und hier spürt man schon die US-amerikanische Handschrift.
Andreas, die Bundeswehr selbst hat auf ihrer Seite angekündigt, ein großes Manöver, ein Großmanöver in diesem Jahr, mit der Überschrift »Von der Alarmierung bis zum Gefecht. Heer und NATO-Partner starten 2024 ein Großmanöver. Das heißt Quadriga 2024 und soll die größte Übung deutscher Landstreitkräfte sein seit dem Krieg Russland-Ukraine. Dabei steht das deutsche Heer im Mittelpunkt. Man spricht von mehr als 12.000 Soldaten, die trainieren sollen, was hervorgehoben wird, sichtbar in der Öffentlichkeit. Also, dass man wohl in Deutschland damit konfrontiert werden wird als Bürger. Und da geht es um die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. Deutschland leiste damit, das sagt die Bundeswehr, einen signifikanten Beitrag zur Abschreckung an der Ostflanke der Allianz. Und weiter heißt es, dies ist die praktische Konsequenz der Zeitenwende. Also das ist ja dieser Begriff, den Olaf Scholz immer wieder benutzt hat, in die Welt gesetzt hat und der ja auch von der ausländischen Presse gebetsmühlenartig wiederholt wird.
Also ich würde das gerne mal geopolitisch ein bisschen einordnen, dass man da vielleicht eine Ahnung bekommt, worum es sich hier handeln könnte. Also die Situation ist ja so, dass heute die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten über die Institution der Vereinten Nationen, der UN, von einer Mehrzahl von Mitgliedstaaten angeprangert wird. In der Zwischenzeit haben sich ja sogar die BRICS-Staaten ganz klar in Gefechtsbereitschaft gegen die UN gestellt, die ja sehr, sehr stark durch USA geprägt wird. Ich muss da so ausholen, weil das ganz wichtig ist. In einem Jahr, also im letzten Jahr, hat sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen ganz grundsätzlich verändert. Denken wir an Oktober 22. Da verurteilten noch 143 Staaten, angeführt von Washington, die sogenannte illegale Annexion der Ukraine durch Russland. Ein Jahr später stimmten 153 Staaten, das war im Dezember, gegen den Rat Washingtons für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in USA. Und man muss jetzt irgendwie sehen, dass man die UN wieder auf seine Schiene bekommt. Und das geht natürlich vor allem mit Ablenkung. Kriege bieten sich da an. Und wir sehen ja schon seit Längerem, dass die Wirtschaftssanktionen als Waffe nun genau ins Gegenteil geführt hat von dem, was man wollte. Und nun hat man natürlich sich positioniert. Wir haben gesehen, wie Polen mittlerweile aufgerüstet hat, sehr stark. Und es wird die Kriegstrommel getrommelt, wie verrückt, gegen Russland. Wir haben in Finnland, wir haben in Schweden, wo es überhaupt keine Probleme gab, eine mittlerweile ganz massive Kriegsterminologie. Man spricht von Ostflanken. Das ist natürlich wirklich eine reine Kriegsterminologie. Und so sind auch unsere umliegenden Länder schon betroffen. Ich denke an Österreich. Kai Nehammer. Der war ein Ausbilder in politischer Kommunikation. Als Berufssoldat hat er zum Beispiel in Washington gearbeitet, als Ausbilder für Geheimdienstoffiziere. Und heute ist er Kanzler des ehemaligen neutralen Staates Österreich. Also wie dem auch sei. Tschechien zum Beispiel. Man ist eventuell überrascht darüber, dass auch dieses Land genannt wird. Das liegt daran, dass keine relevanten Medien über die Wahl des neuen Präsidenten General Petr Pavel berichtet haben. Pavel ist also der Präsident jetzt der Tschechei, ist ein persönlicher Freund Tschechiens, genau, ist ein persönlicher Freund des US-Botschafters in Prag. Pavel wurde auch in den USA und Großbritannien ausgebildet und wurde Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Als ehemaliger Kollaborateur der sowjetischen Besatzer hat er jedoch seine Biografie quasi völlig umgeschrieben und nutzt seine Macht nun eventuell, um sein Land auf Washington auszurichten. Das heißt, wir sehen auch hier an allen Kanten in direkter Nachbarschaft zu Deutschland eine starke Kriegsaufrüstung. Und die Kriegsminister geben sich da ja auch die Vokabeln in die Hand.
Ja, das klingt ja auch wieder nach einer Unterwanderung. Und wir werden das Thema heute ein bisschen näher beleuchten, kommen natürlich nachher auch zu den ganz aktuellen Themen in Deutschland, was die Bauernproteste angeht. Ja, also das heißt, auf jeden Fall die Bundeswehr warnt jetzt, oder nee, warnen gar nicht, sondern die, ja, da müsst ihr euch jetzt drauf einstellen in Deutschland. Das wird, diese Übung Quadriga 4 wird also in der deutschen Öffentlichkeit für alle Bürger sichtbar sein. Und spannend ist auch dieser Satz hier, würde ich dich gern zu befragen, welche konkreten Auswirkungen es auf den Straßen, Luft- und Seeverkehr geben wird und wie die Übung abläuft. Darüber wird die Bundeswehr auf allen Medienkanälen umfassend informieren.
Ja, also es werden jetzt im Prinzip die Zügel ganz straff gezogen, dass die Medien- und Propagandaindustrie in Verbindung mit der militärischen Führung, in Verbindung mit den Führern im Pentagon in USA hier offenbar ich hoffe nicht, dass es ein Schlachtfeld wird, aber zumindest ein Kriegsgebiet ganz klar zu definieren. Und wenn ich mir ansehe, was aus Russland nun kommt an definitiven Gefahr, Drohgebärden, da kann ich im Moment nicht viel finden. Und ich suche tatsächlich, ich sehe momentan nur in den großen Medien in Deutschland, wie gesagt wird, dass dort ständig irgendwelche Expansionsbestrebungen bestehen. Wobei Russland ist schon das größte Land der Erde. Alleine die Provinz Sibirien ist größer als der gesamte Staat Kanada. Und das ist der zweitgrößte Staat der gesamten Erde. Wo Putin nun die Bestrebungen haben will, ausgerechnet noch weitere Länder dazu zu annektieren, das entzieht sich wirklich ein bisschen meiner Kenntnis.
Ja, die Russen haben das übrigens auch verhöhnt, was die schwedische Ankündigung angeht. Da hat sich der russische Senator Puschkow gemeldet. Der ist Vorsitzender des Informationsausschusses im russischen Senat. Diese Meldung kommt von Eurasien. Aktiv. Und er hat also in einem Beitrag gestern erklärt, Schweden sei eines der führenden Länder in Europa, wenn es um antirussische Paranoia gehe. Er sagt wörtlich, Schweden ist eines der ersten Länder in Europa, was den Grad der antirussischen Paranoia angeht. Russische U-Boote fischen dort seit vielen Jahren und für einige ist dies zu ihrem Lebensinhalt geworden, schreibt er auf Telegram. Also natürlich sarkastisch gemeint. Und er sagt, offenbar versucht man auf diese Weise, Schweden eine geopolitische Bedeutung zu verleihen, die es nicht hat. Manchmal habe man den Eindruck, dass einige schwedische Militärangehörige, aber auch Journalisten fast vom Krieg träumen. Also an den Russen geht das offenbar vorbei. Die fühlen sich sicher. Andreas, wir haben vor einigen Tagen im Podcast darüber gesprochen, dass sich Herr Selenskyj, der ukrainische Präsident, beschwert hat und enttäuscht war, dass Russland zum Jahresende in den Weihnachtsurlaub gegangen ist oder schon vorher und sich nicht mehr gekümmert hat um weitere versprochene Zahlungen für Waffen und Munition an die Ukraine. Bisher ein ungeklärtes Thema. Es kam ja auch ein Raunen aus den USA auf, dass man das überhaupt nicht mehr machen wolle, diese hohen Summen darüber schicken. Und spannend ist, wir haben damals dann schon, was heißt damals, ist ja noch gar nicht lange her, haben wir darüber gesprochen, naja, dann sind wir mal gespannt, wann Deutschland dann für die USA eintritt, um unterstützen und helfen zu wollen, zu müssen, kann auch sein. Auf jeden Fall meldet die Berliner Zeitung, dass Kanzler Scholz jetzt die EU-Staaten dazu aufgerufen hat, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. In Wirklichkeit sind ja alle eigentlich schon kriegsmüde geworden, aber das scheint ihn nicht zu stören. Er sagt, die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Das hat er also vorgestern gesagt, nach einem Treffen mit Luxemburgs Premierminister Luc Frieden in Berlin. Und er sagt, deswegen rufe ich jetzt die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine wieder zu verstärken. Und vielleicht mal ein paar Zahlen. Das sind die Zahlen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Die zeigen deutlich, dass Deutschland bisher mit Abstand am allermeisten Militärhilfe innerhalb der EU geleistet hat. Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat, also so wird das ja immer beschrieben, hat Deutschland bis einschließlich Oktober letzten Jahres etwa 17,1 Milliarden Euro an Militärhilfe geleistet.
Ja, und ich muss da wieder die Vogelperspektive einnehmen. Wenn wir wissen, dass die USA mit ihrer regelbasierten Ordnung nicht durchkommt und die BRICS-Staaten mittlerweile über die Hälfte der Weltbevölkerung hinter sich haben, über die Hälfte, und die Wirtschaftskraft der gesamten G7-Staaten, inklusive Japan und USA und so weiter, übertrumpfen, dann merken die USA natürlich, jetzt wird es eng. Und aus diesem Grunde interessiert sie aus meiner Sicht wenig die Ukraine oder die persönlichen Belange der Europäer. Es ist für sie ein Gebiet, was sie eventuell strukturell brauchen, wenn nämlich auf der einen Seite dieser eurasischen Platte wir dort eine Struktur haben, eine Auseinandersetzung mit Russland und Zentraleuropa oder Kontinentaleuropa und auf der anderen Seite der Krieg droht eben mit Taiwan auf der pazifischen Seite, dann könnte natürlich man versuchen von der US-Seite, die ja militärisch extrem hochgerüstet sind, bezahlt haben das ja über die vielen Jahrzehnte die gesamten Staaten, die ihre Außenhandelsgewinne mit USA gemacht haben. Das waren ja eigentlich Verluste, womit die USA ihre Kriegsmaschinerie aufbauen konnten. Und dass man hier zwei Fronten versucht hinzubekommen, aus US-Sicht. Und aus diesem Grunde wundert es mich nicht, dass man versucht, jetzt die Kriegsmaschinerie in Kontinentaleuropa in Gang zu setzen, um ein Pendant zu Taiwan haben, wo ja ebenfalls ein Krieg droht. Also mit Menschen oder Verteidigung von Freiheitsrechten und so weiter hat das aus meiner Sicht alles gar nichts zu tun.
Ja, und wir kommen noch mal zu weiteren konkreten Zahlen, wonach klar wird, dass Deutschland innerhalb der EU ja über die Hälfte oder nahezu die Hälfte übernommen hat. Insgesamt haben die EU-Staaten einschließlich Deutschland, wir haben gerade gelernt, 17,1 Milliarden Euro hat Deutschland bis Oktober letzten Jahres gezahlt. Insgesamt haben die EU-Staaten einschließlich Deutschland Militärgüter und Dienstleistungen im Wert von 35,8 Milliarden Euro geliefert. Dazu kommen die humanitären Hilfen. Die betrugen von deutscher Seite zu diesen 17,1 nochmal 2,4 Milliarden. Also wir liegen bei knapp 20 Milliarden. Insgesamt lieferten die Unterstützer der Ukraine in diesem Zeitraum Kriegsgüter im Wert von 92 Milliarden Euro, während der Wert an humanitären Lieferungen bei 15,8 Milliarden lag. Und wenn man sich die Aufstellung des IEFW anschaut, da sind 42 Länder, die EU-Staaten, die weiteren Mitglieder der G7, Australien, Südkorea, Türkei, Norwegen, Neuseeland, Schweiz, China, Taiwan, Indien und Island enthalten. Und den größten Anteil hat bisher Amerika gemacht mit 44 Milliarden an Militärhilfe. Andreas, wenn man sich diese Aufteilung anschaut, dann staunt man.
Naja, wenn die 44 Milliarden der USA, die möchte ich noch mal kurz erklären, dass sie die höchste Beihilfe geleistet haben, das ist ja so nicht richtig. Aufgrund des Dollarsystems, welches als Weltleitwährung gilt, können die Amerikaner die 44 Milliarden schlicht und ergreifend drucken. Jetzt übertragen gesehen, das läuft heute per Knopf auf einem Plasmabildschirm, mittlerweile ein Touchscreen. Und dann werden die 44 Milliarden aus dem Hut gezaubert, aus dem Nichts, die vorher nicht da waren. Und diese inflationäre Wirkung haben dann alle anderen Länder der Erde zu tragen, die nämlich die Dollarnoten in ihren Säckel haben. Die Chinesen zum Beispiel, die Inder zum Beispiel, die Deutschen zum Beispiel. Das heißt also, alle Länder, die Dollarnoten haben, zahlen mit ihrer Inflation diese vermeintlichen Guthaben, die man den anderen dann in Europa zukommen lässt. Also es wird immer auf Kosten anderer bezahlt.
Es fällt schon auf, wir haben darüber gesprochen, vielleicht ist es 2, 3 Wochen her, die USA fädeln sich da so langsam aus. Die wollen nicht mehr so viel bezahlen für die Ukraine. Wir haben gerade gehört, also Schweden, Deutschland macht große Manöver. Und Herr Scholz ist sehr freigebig, während wir hier bei den Bauern und Landwirten ja über solche Summen überhaupt nicht sprechen, die ihnen genommen werden sollen an Subventionen und Unterstützung. Also das kann man nicht vergleichen. Ganz EU-weit scheint sich da plötzlich mit diesem neuen Jahr eine ganze Menge zu ereignen. So hat sich Binnenmarktkommissar Thierry Breton von der EU jetzt geäußert. Der hat gestern einen 100 Milliarden Euro Fonds vorgeschlagen. Dieser soll die Produktion der EU-Verteidigungsindustrie und die Zusammenarbeit zwischen Ländern, Unternehmen und anderen Akteuren fordern. Ich wiederhole die Summe nochmal, 100 Milliarden Euro. Und diese Äußerungen, so heißt es hier in dem Beitrag, der kommt auch von Euractiv, diese Äußerungen kommen im Vorfeld der neuen europäischen Strategie für die Verteidigungsindustrie, die die EU-Kommission am 27. Februar vorschlagen wird. Diese soll die Produktionskapazitäten des Kontinents für Waffen und Munition stärken und Anreize für die grenzüberschreitende Produktion und Zusammenarbeit schaffen.
Also mich stört der Begriff Verteidigungsindustrie, weil es eine reine Kriegsindustrie ist. Würde man wirklich verteidigen wollen, weil man Angst hat, dass Russland angreift? Wann wäre der bessere Moment für Russland anzugreifen als jetzt, wo man selbst in der Zeitung nachlesen kann, dass Deutschland im Prinzip nicht mehr für 3 Tage Munition hat in den Maschinenpistolen, die die Soldaten zur Verfügung haben, sofern sie überhaupt gehen? Mit anderen Worten, wir sehen hier eine EU-Kriegsindustrie und deren Funktionäre, das ist meine Meinung. Und was ich hier noch vor allem sehe, ist den unmittelbaren US-Einfluss wiederum auf die EU-Lobbyorganisation. Denn EU ist eine Lobbyorganisation und kein Parlament. Und spätestens an diesen ganz klassischen Aussagen, dass dann ein EU-Kriegsaktivist fordert, einen 100-Milliarden-Euro-Fonds in Gang zu setzen. Milliarden, jetzt fange ich selber schon an und bringe das durcheinander. Das tut mir leid und ich kenne den Unterschied. Also, du hast völlig recht. Aber genau das zeigt eben halt, wo die Macht wirklich sitzt.
Ja, danke schön. Andreas, Euraktiv berichtet auch darüber, dass in den vergangenen Monaten die europäische, ich muss es noch mal sagen, weil so heißt es nun mal, die europäische Verteidigungsindustrie, die EU-Mitgliedstaaten und andere wichtige Interessengruppen ihre Ideen und Ratschläge für die Strategie Ende letzten Jahres übermittelt haben. Und da wurden auch Fragebögen der EU-Kommission beantwortet. Und weiter wird berichtet, dass die Europäische Kommission bereits verschiedene Programme vorgestellt hat, um koordinierten Mitgliedstaaten und Industrien zu helfen, so steht es hier, die Produktion anzukurbeln. Dazu gehören die Finanzierung gemeinsamer Beschaffungen für die Ukraine mit dem Europäischen Investitionsprogramm durch gemeinsame Beschaffung und Investitionen in Munitionsproduktionslinien mit dem Gesetz zur Unterstützung der Herstellung von Munition. Generalstabsmäßig wird da was geplant.
Generalstabsmäßig, und das ist deshalb auch ganz wichtig, dass wir trotz dieser Bauernproteste, auf die wir gleich kommen werden, die ja genauso wichtig sind, aber auch hier diese geopolitische Situation nicht außer Acht lassen. Es werden Investitionen gefahren und Investitionen kann man ja konstruktiv oder destruktiv. Nun muss man selber entscheiden, wie man Waffen und Munition einschätzt. Das heißt, ob ich eine Fabrik baue, die etwas produziert, einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich vielleicht mit Bioware auseinandersetzt oder sonstige Dinge machen könnte oder wirkliche Naturschutzmaßnahmen jenseits dieser Klimaindustrie, tatsächliche Naturschutzmaßnahmen. Das wären zum Beispiel sinnvolle Investitionen. Die Investitionen, die wir zurzeit haben, sind sinnlose Klimaaktivisten-Dinge, die einer Klimaindustrie entgegenkommen. Und auf der anderen Seite ist es Munition, die nichts anderes im Prinzip als Ziel haben, als Infrastruktur zu zerstören und Menschenleben zu töten. Das ist der Irrsinn, der da eigentlich hintersteht. Und ich frage mich, wo die Presse da ist und hinterfragt mal, was sind das für Investitionen in dieser schweren Zeit, in der sich Europa jetzt schon befindet, dass man jetzt noch in die Kriegsindustrie investiert, anstatt in die Friedensindustrie und in eine zukünftige, friedlichere Welt.
Ja, es ist wirklich nicht sehr beruhigend, was hier so auch zwischen den Zeilen berichtet wird. Der Herr Breton, dieser EU-Binnenmarktchef, der hat außerdem gesagt, dass die EU ihr Ziel bis zum Frühjahr, das ist ja nun gerade mal, 1 Million Artilleriegranaten zu produzieren, erreichen werde. Im letzten Jahr hatten sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, der Ukraine bis März 1 Million Schuss Munition zu liefern.
Ja.
Er sagt, wir sind nur die Europäische Union. Und er betont dennoch, dass es absolut möglich sei, das Granatenziel bis März oder April zu erreichen. Ja, ihr Lieben, das ist schon mehr als Säbelrasseln. Andreas sagt gerade, er fädelt sich gerade ein mit dem Begriff Größenwahn. Herr Breton hat außerdem gesagt, auch das möchte ich euch nicht vorenthalten, dass sein Team eine wörtlich Perspektive der Verteidigungsindustrie für Ende Februar fertigstelle. Das kündigt er also an, worüber er schon beim nächsten Gipfel am 1. Februar diskutieren will. Und Herr Scholz hat sich dazu auch geäußert, nämlich vergangenen Montag. Der sagt, die EU-Mitgliedstaaten bräuchten spätestens am 1. Februar einen möglichst genauen Überblick darüber, welchen konkreten Beitrag unsere europäische Partner in diesem Jahr zur Unterstützung der Ukraine leisten werde. Wahrscheinlich, um aufzustocken, falls es noch irgendwo fehlt.
Es gab mal ein Prinzip, wo es hieß, das Erreichte zählt. Heute ist das Prinzip, das Erzählte reicht. Wir reden von einem Verteidigungsprogramm, wobei wir noch gar keinen Angriff ausmachen. Bisher ist dieser Angriff rein verbal in großen Schlagzeilen propagandistisch aufgebaut worden, obwohl noch gar kein Angriff zu erkennen ist. Ich habe nicht gesehen, dass irgendwelche Panzer oder irgendwelche schweren Geräte oder irgendwelche Bomben oder sonst was gerade auf Europa festgelegt werden, auf russischer Seite, wo die Bedrohung steigt, sondern bisher ist es eine reine verbale Drohung. Diese verbale Drohung, die führt dazu, dass Deutschland sich angeblich jetzt verteidigen muss, beziehungsweise ganz Europa, dann entsteht natürlich die Verteidigung und diese Verteidigung, die man jetzt inszeniert, ist natürlich für Russland tatsächlich dann eine Bedrohung und dann müssen sie ja aufrüsten, weil hier tatsächlich jemand von einer Verteidigung redet, obwohl er offenbar einen Angriff plant. Es tut mir leid, diese Frage muss gestellt werden und auch diskutiert werden, wird sie aber nicht, dann lasse ich mich gern eines Besseren belehren.
Ja, und ganz zum Schluss wollen wir noch mal gucken, wer eigentlich sich wie beteiligt. Also es gibt Diskussionen bei den Staats- und Regierungschefs der EU und wahrscheinlich wird man den Druck erhöhen auf Länder wie Frankreich, Italien und Spanien, die nach den jedenfalls öffentlich zugänglichen Informationen bislang vergleichsweise wenig militärische Güter an die Ukraine geliefert haben. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt, dass die öffentlich zugesagte Militärhilfe für die Ukraine so aussieht, dass Deutschland eben, das ist übrigens nur letztes Jahr, diese 17,1 Milliarden Euro plus dann über 2 Milliarden nochmal die Humanhilfe, also dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer war. Es folgte das Vereinigte Königreich Großbritannien mit 6,6 Milliarden, also ein Viertel mal gerade, sowie die nordischen und östlichen EU-Mitgliedstaaten. Und im Vergleich dazu hat Frankreich bislang nur 0,54 Milliarden Euro an öffentlichen Zusagen geleistet, Italien 0,69 Milliarden, also nicht mal eine Milliarde und Spanien ganz wenig, dagegen vergleichsweise 0,34. Ich wiederhole nochmal, Deutschland 17,1 Milliarden.
Ja, das ist eben halt die typische Situation. Deutschland zahlt natürlich die EU und wenn die EU geht dann zu Ende, wenn Deutschland das Geld ausgeht, eindeutig. Das ist die Situation, wissen wir alle. Wenn ich überlege, bei diesen vielen Milliardenbeträgen und jetzt wollen wir das mal in Verbindung setzen mit diesen Bauernaufständen, die wir zurzeit haben, würde man mit diesen Geldern zum Beispiel eine biologische Agrarindustrie, eine biologische Bauern, und zwar Regionalstruktur produzieren, dann könnten alle Bauern angemessen leben, besser als jetzt und die gesamten Nahrungsmittel für die Menschen, die Lebensmittel, die dann wirkliche Lebensmittel wären und keine Füllstoffe mehr, die aus irgendwelchen Industrien kommen, die würden wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil von dem kosten. Man muss sich mal vorstellen, was man mit diesem Geld Sinnvolles machen könnte, wie viel Menschen satt werden könnte und sich keine Probleme um ihre Existenz machen müssten. Aber stattdessen müssen wir Bomben bauen und einen Angriff abwehren, der noch nicht mehr erkennbar ist.
Ja, und das kennzeichnet wirklich die Qualität der jetzigen Zeit, die Endzeit. Oder sagen wir, es geht ja nicht mit allem zu Ende, sondern das alte Falsche geht zu Ende. Und wie es so schön auch in der Bibel sinngemäß heißt, dass ganz kurz vor diesem Ende eben der Teufel noch mal sein Antlitz zeigt. Das heißt nicht, dass er erst kommt, der ist schon längst da. Aber er bäumt sich noch mal auf und zeigt sein Antlitz in voller Breite. Und das haben wir die letzten 4 Jahre erlebt, als es um die Mikrobe ging und um die Spritzen und um dieses wahnsinnig lukrative Geschäft der Pharmaindustrie, wo Geheimverträge abgeschlossen wurden zwischen Frau von der Leyen von der EU als Chefin und den Pharmaindustrien, was bis heute nicht geklärt ist, wo heute noch Gerichte, Staatsanwaltschaften angeblich recherchieren, um da auf den Grund zu stoßen, um dann das Ganze aufzurollen. Man kann es nur hoffen, aber wer es wissen will, weiß schon, an wie vielen Stellen so viel schiefläuft.
Also ich bin ja in der glücklichen Lage, oder wir beide sind in der glücklichen Lage, einen Job zu haben, dass wir uns ständig mit diesen Dingen auseinandersetzen dürfen. Es ist auch ein Segen, das zu dürfen, weil man dann die Zusammenhänge besser erkennt. Und wenn man ganz fest auf dem Boden steht, dem Licht ausgerichtet, in wirklicher Gottüberzeugung, dann ist das auch überhaupt nicht tragisch, also für sich selbst, dann bleibt man auch stabil. Aber eines ist ganz deutlich, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, so wie ich mit den geopolitischen Hintergründen und den ökonomischen Hintergründen, und ich sehe mir dann diese Corona-Politik an oder jetzt diese Kriegstreiberpolitik, die ich jetzt zu erkennen glaube, aufgrund meiner Erfahrung, dann sehe ich wirklich permanent das Böse vor meinen Augen. Und das ist wirklich das Absurde, denn die vielen Menschen, das muss ich auch ganz klar sagen, die jeden Tag arbeiten müssen, um zu überleben, kaum klarkommen und so weiter, die haben gar nicht die Möglichkeit, sich da so mit auseinanderzusetzen. Da sehen wir ja auch unsere Aufgabe, dass wir dann versuchen, das möglichst ganz runtergebrochen dann so wiederzugeben, was wir hier so erarbeitet haben.
Und zwar in aller Ruhe und in aller Besonnenheit.
Ja, ich weiß, ich bin immer unruhig und es regt mich auch manchmal auf, ich gebe es offen zu.
Ja, ich muss manchmal ein bisschen bremsen, weil Andreas ist wirklich, du bist da begabt, davon zu galoppieren in einer Geschwindigkeit, dass man kaum hinterherkommt. Ich kenne dich ja schon ganz gut, aber manchmal komme ich nicht mal mehr hinterher. Und ich merke das dann, indem bei mir ganz unbewusst schon eine Art Schnappatmung einsetzt.
Du hast ja recht, ich komme ja manchmal selbst nicht hinterher.
Ja, genau. Ich erinnere dich dann jedes Mal dran. Ja, ihr Lieben, so ist er halt. Und meine Mutter hat immer gesagt, nehmt die Menschen, wie sie sind. Ihr habt keine anderen um euch. Es gibt aber auch so viel Gutes über Andreas Popp zu sprechen. Er sagt gerade, wer sollte mich auch ersetzen? Wenn du da hinten rumdieselst und so rumblubberst, das versteht keiner. Du kannst es jetzt noch mal sagen. Hier ist das Mikrofon.
Nein, ich habe alles gesagt. Alles ist gut.
Okay. Andreas, jetzt würde mich mal interessieren, wie du folgende Meldung einordnest. Berliner Zeitung und Bloomberg auch berichten über ein hochkarätiges Treffen, das vor kurzem stattgefunden hat, nämlich letzten Monat, ein Geheimtreffen. Und das sollen Vertreter der Ukraine gewesen sein und die G7-Vertreter. Und die haben direkte Verhandlungen mit Moskau, die vielleicht hätten stattfinden können, wie es hier heißt, abgelehnt. Also, das war eine ganz kleine Gruppe. Da waren auch noch Länder des globalen Südens dabei in Saudi-Arabien. Die wollten für die weitere Unterstützung der Ukraine werben. Und dieses geheime Treffen der nationalen Sicherheitsberater Mitte Dezember in Riad, das sei auf größere öffentlichkeitswirksame Versammlungen gefolgt. Dieses Treffen habe zum Ziel gehabt, den Versuchen Moskaus entgegenzuwirken, die Ukraine und ihre Verbündeten zu spalten. Das ist das, wie man ein Friedensangebot vielleicht auch bezeichnen könnte. In den Beratungen soll es darum gegangen sein, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Ukraine und ihre Verbündeten kein Interesse an Friedensverhandlungen hätten.
Also ich glaube, das müssen wir als Nachricht so stehen lassen. So gerne ich etwas kommentiere, das kann ich nicht kommentieren, weil mir da einfach zu viel Hintergrundwissen fehlt in diesem speziellen Bereich, in dieser speziellen Verhandlung. Da möchte ich ehrlich gesagt mich lieber eines Kommentares enthalten. An bestimmten Stellen muss das auch mal sein, dass ich sage, da kann ich jetzt nichts zu sagen.
Das habe ich ja noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Also vielleicht noch eine Info dazu. Kiew soll offiziell bislang nur zu Friedensverhandlungen bereit sein, wenn Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht und auch die Grundsätze für eine mögliche Zusammenarbeit mit Russland in der Zukunft seien dort jetzt erörtert worden. Aber Details darüber gibt es nicht.
Ja, das ist natürlich eine absurde Forderung, weil jeder weiß, dass die Ukraine jetzt an der Wand steht und nicht mehr weiter kann. Der Krieg ist nun einmal verloren. Was heißt verloren? Unterm Strich ist der Krieg für die Menschen gewonnen in dem Moment, wenn er aufhört und wenn die Menschen dann in Frieden miteinander leben. Aber um dort Frieden reinzubekommen, da sagt mir mein Gesundheitsminister, gesunder Menschenverstand, dann muss die Ostukraine dann eben halt nach ihrer Fasson glücklich werden. Und wenn die zu Russland gehören wollen, dann soll das so sein. Und die Westukraine soll das eben halt auch so machen, wie sie das für sich richtig empfinden. Nur so ist für mich auch Demokratie in irgendeiner Form erklärbar.
Ja, und jetzt kommen wir damit zu den Bauernaufständen, zu den Bauernkriegen. Also am Montag ist es ja richtig rund gegangen. Gestern war es dann ein bisschen ruhiger. Heute zieht man wieder etwas an. Viele sagen, oh, das ist erst der Anfang. Und andere sagen, na, haben die ihr Pulver schon verschossen? Wie würdest du denn die Situation aktuell einordnen? Ja, zu den Bauernprotesten.
Naja, die Bauernproteste gehen jetzt ihren Gang weiter. Wir sehen, dass die großen Kameras, die Livecams, abgeschaltet sind oder abgeschaltet sein sollen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Und das hängt natürlich bestimmt damit zusammen, dass die Menschen nicht sehen sollen, wie hoch motiviert die normalen Menschen sind. Und meine Einschätzung ist, dieses typische billige aus allen Rohren herausblasen, das sind alles rechte Nazi, Nazi, Nazi. Also die Nummer, die frisst einfach keiner mehr. Ich habe mir gestern kurz eine Rede angehört von dem Herrn Kretschmann, den wir immer als Kretsche, als Waschlappenkretsche bezeichnen. Ich glaube, das ist das einzige Sinnvolle, was er irgendwann mal gesagt hat, zumindest aus meinen Ohren, was mir im Prinzip hängen geblieben ist, dass man einen Waschlappen nutzen kann, um sich zu waschen. Also das fand ich zum Beispiel schon ganz gewaltig. Und als ich mir diesen hochmotivierten Vortrag angesehen hatte, da hatte ich das Gefühl gehabt, das könnte auch Joe Biden sein. Und ich war für mich, ehrlich gesagt, wirklich erschrocken darüber, auf welchem Niveau ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg dort wirklich Worthülsen herausstammelt und das in einer solchen Lage. Das war eine sogenannte Bürgerbefragung. Wir mussten das Video rausnehmen, weil es so schlecht war von der Qualität, aber es war schon bezeichnend.
Ja, Waschlappenkretsche ist ja auch jetzt immer mal wieder schon unter Beschuss gekommen, was die Bevölkerung angeht. Es wird ja, glaube ich, immer unangenehmer für die grünen Politiker, sich unter die Leute zu mischen. Das haben wir bei Herrn Habeck gesehen, der von der Fähre nicht runterkam, wo man bis heute versucht, rechtes Gedankengut und gewaltbereite Nazis dafür zu instrumentalisieren, was schlichtweg nicht stimmt. Dazu gibt es inzwischen genügend Berichte von vor Ort, von Menschen, die dort waren. Aber auch gestern ist Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, der doch gerade in der Beliebtheitsskala ganz oben gelandet war, unter Absingen schmutziger Lieder von der Bühne gejagt worden.
Ja, ich musste so lachen. Ich hab dann rübergerufen zu dir, habe gesagt, hast du das gehört? Cem Özdemir und Frau Strack-Zimmermann, die sind in der Beliebtheitsskala bei den Bürgern massiv aufgestiegen. Und da kam deine erste Reaktion, wie basteln die solche Zahlen zusammen? Und ich habe auch gedacht, du hast völlig recht. Ja, wenn man sich also das Volk anguckt und sieht sich dann an, wie mit Cem Özdemir umgegangen wird, dann kann man sich eigentlich nur noch wundern. Auch hier eingestammelt, das ist aber gar keine grüne parteispezifische Grundhaltung, sondern wir sehen, dass diese Parteifunktionäre von Politik offenbar überhaupt keine Ahnung haben, egal ob sie als Minister arbeiten, als Abgeordnete oder als Generalsekretär ihrer Partei. Die haben nur eine Aufgabe, zu wachsen und möglichst viele Wähler auf sich zu vereinen, um dann an die Krippe zu kommen mit einem möglichst großen Anteil an Leuten. Die Politik ist das Einzige, was wirklich stört. Das habe ich das Gefühl. Und das sieht man deutlich. Und die Menschen merken das, dass einfach nur die üblichen leeren Phrasen rausgeblubbert werden. Und dann fangen die natürlich an zu pfeifen, ist doch logisch.
Ich frage mich manchmal, was Medien überhaupt berichten könnten, wenn es keine Parteien mehr gäbe und keine Politik. Also das wären ja dann völlig andere Themen. Und wenn dann noch jeder gemäß den Ansprüchen der neuen Zeit, in die überhaupt niemand wirklich hinüber kann, wenn er noch Böses im Schilde führt oder rein egozentrische Ziele seinem Handeln vorsetzt, wie dann, also wenn man nur noch friedlich berichten würde, Andreas, ich glaube daran, dass diese Zeit kommen wird. Ich hoffe, dass ich sie noch erleben darf, hier irdisch, wie dann die Welt anders aussehen würde, wenn ich mir vorstellen würde, unsere Arbeit, die wir hier täglich machen. Wir arbeiten wirklich auch am Wochenende, jeden Tag für diese Podcasts, weil wir sichten, wir werten aus, wir recherchieren, wir suchen weiter, vielleicht auch nach Zusammenhängen und so weiter und sind Tag und Nacht eigentlich mit diesen Themen beschäftigt. Und manchmal, ehrlich, hängt es uns so zum Hals raus. Das ist der Moment, wenn wir unseren Hund schnappen und in die Natur gehen, tief durchatmen, nach oben schauen, dankbar sind, dass wir leben dürfen und dass wir die Arbeit tun dürfen. Und dann kommen wir wieder mit frischer Kraft an den Schreibtisch zurück und es geht weiter. Aber diese wirklichen Ereignisse, diese Herausforderungen, diese Bedrängnis, die ja alle Menschen betrifft. Es kommt ja, die einen sagen, ich kümmere mich nicht drum, die erreicht es dann halt mit einem Schlag, wenn auf einmal nichts mehr zu kaufen da ist und kein Geld mehr da ist. Die anderen, die sich vorbereiten, was natürlich schlauer ist, sind aber auch manchmal diesem Druck ausgesetzt. Das heißt, wir befinden uns doch tatsächlich im Moment in der dunkelsten Zeit, die diese ganze Erde jemals gesehen hat.
Das stimmt und deshalb sind die Bilder, die du gerade beschreibst, wenn wir mit dem Hund draußen rumlaufen, so besonders gut. Ich habe gerade wieder von meinen geistigen Augen dann gesehen, wie wir dann über diesen knirschenden Schnee, wenn wir dort rüberlaufen, dann, das erinnert mich wirklich an meine früheste Kindheit in den 60er Jahren, als ich das erleben durfte. Und genau diese Déjà-vus, die habe ich hier quasi ununterbrochen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und dann ist man auch mehr als entschädigt für diese wirklich auch schwere Arbeit. Denn neben dem Podcast bereiten wir nämlich auch noch einen Online-Kongress vor, der natürlich auch sehr viel Arbeit beauftragt. Aber wir wollen jetzt auch nicht jammern, um Himmels Willen, denn wir machen das gerne und auch voller Motivation. Motivation, das ist das, was Herr Habeck als ganz schlimm empfindet, wenn Menschen motiviert sind. Das hat er ja in seiner Rede gesagt.
Hochmotiviert.
Wenn Menschen hochmotiviert sind, das ist für ihn ein Albtraum. Sie müssen Mitläufer sein, offenbar Nicker sein, die eigentlich alles mitmachen. Und genau diese Dinge fliegen jetzt auf. Aber du hast recht mit der Parteienlandschaft. Würden die Menschen nicht mehr in Parteien sein? Ich habe da ja viel über gemacht, über die Parteien. Die Zeit ist noch lange nicht reif, diese Thematik ganz hoch zu pushen. Ich bin ganz sicher, in wenigen Jahren wird das Thema Parteien grundsätzlicher Art ein Riesenthema werden und sie müssen abgeschafft werden, denn mit Parteien ist eine korruptionsfreie Politik oder eine weitgehend korruptionsfreie Politik einfach unmöglich. Und diese ganzen Grundlagen, die fehlen uns ganz einfach. Und wenn die Menschen, die Abgeordneten für einen Wahlkreis nur noch ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich sind und nicht mehr dem Parteiführer, dann kommt etwas raus. Die ganzen Talkshows könnten abgeschafft werden, gäbe es keine Parteien mehr. Dann könnte man nicht mehr sagen, Sie von den Rot-Grünen haben doch gesagt, ach Quatsch, das waren doch Sie von den Schwarz-Gelben. Das ist ja wirklich ein Kindergarten. Das würde dann aufhören, es würden dann nämlich nur noch Themen laufen und der jeweilige Abgeordnete, der müsste dann gerade stehen.
Dankeschön für diese Ausführungen, lieber Andreas, die ausführlichen Ausführungen. Ja, und wir kommen mal zu den Bauernprotesten zurück. Es ist mitnichten so, dass die Bürger im Land diese Bauernproteste verurteilen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und das ist etwas, was mich wirklich froh und glücklich macht. Es ist nicht so, dass wir aufrufen zu Protesten. Wir sind keine Aktivisten. Aber wenn solche Aktionen laufen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und wie tief diese Missstände zu suchen sind, da werden wir gleich drüber sprechen. Das werden nämlich viele von euch noch gar nicht so wissen oder zumindest ahnen. Und weil wirklich Gründe dafür vorliegen, dass auf die Straße gegangen wird und dass aufmerksam gemacht wird auf diese Missstände. Deswegen kann man nur sagen, okay, wer da mitgehen soll, bitte bleibt friedlich, werdet nicht gewalttätig, weder verbal noch körperlich und sendet gute Gedanken, Licht und hilfreiche Gedanken in diese ganze Causa. Wir sprechen im Abendgebet ja auch öfter darüber, wie wir das machen können. Ich habe am Montag auch gerade in Bezug auf unsere Unterstützung für solche großen Aktionen im Abendgebet darauf hingewiesen, wie wir das machen können. Und wer das also ein bisschen ausführlicher hören möchte, kann gerne das Abendgebet von Montag sich anhören. Aber es gibt Umfragen jetzt, und ich meine, der Spiegel spricht vom Mistgabelmob und die ARD unterstellt den Bauernprotesten Staatsfeindlichkeit und die Wirtschaftswoche spricht über ein bisschen Sippenhaft. Und wie gesagt, also all das zeigt bei den Menschen wenig Wirkung. Es gibt ja das Umfrageinstitut CIVAI und da hat man vom 9. bis 10. Januar gefragt, ob die Bürger Verständnis haben für die aktuellen Proteste, auch über die Straßenblockaden der Landwirte. Und mit Ja haben ganz klar 52,5% geantwortet. Weitere 10,1% halten die Proteste eher für gerechtfertigt und damit unterstützen schon mal so gut wie 2/3 der Menschen im Land die Demonstrationen der Landwirte. Und ich hatte neulich eine Umfrage der Bild eingestellt. Da waren es fast 90%. Andreas, dennoch ist dieses Thema eins, wo sich der Mainstream immer noch recht schwer tut. Aber zumindest wird berichtet in Deutschland darüber, wenn auch bei der Tagesschau nicht an erster Stelle. Da war ja am Montag war dann der Tod von Franz Beckenbauer ein ausladendes Thema. Bei allem Respekt, Franz Beckenbauer war natürlich die Lichtgestalt und man hat ihn viele Jahre auch als den Kaiser bezeichnet. Und wenn ein Kaiser stirbt, ja, dann trauert das Volk und wir schicken an dieser Stelle unser Mitgefühl natürlich auch vor allem zu der Familie. Aber über die Bauernproteste, also ein Land droht zu kippen und die Bauernproteste dann an Position 4 war es, glaube ich, zu bringen, das hat schon was.
Ja, das sind für mich Merkmale oder Tendenzen in Richtung einer wehrhaften Diktatur. Die Gefahr läuft hier zu entstehen, immer mehr. Es werden im Prinzip letztlich gekapert, nicht nur die Politiker oder auch die Wissenschaft, sondern eben halt auch die Medien für ihre jeweiligen ideologischen Belange. Und die Ideologie, die steht jetzt an oberster Stelle. Wenn es darum geht, dass man sich zum Beispiel von den Rechtsextremen, nicht von den Linken übrigens, von den Rechtsextremen ausschließlich, die Linksextremen sind ungefährlich, dass man sich davon ganz klar distanzieren soll. Ein Vorschlag von einem Professor für Soziologie, die war sogar, man sollte jetzt mit Regenbogenfahnen im Prinzip herumlaufen, auf den Bauernprotesten, um ein Zeichen zu setzen gegen rechts, wo ich gesagt
oder
habe,
eine Armbinde.
Ja, ist die, genau, eine Armbinde. Politiker mit Armbinden, die sind mir immer sehr suspekt, gerade Deutsche, die dann in Katar auftreten womöglich. Also, was ich damit nur sagen will, ist, eine ideologische Fahne zu fordern, ideologische Fahnen, übrigens, es gibt viele ideologische Fahnen, zum Beispiel das Hakenkreuz war auch eine ideologische Fahne und ich will hier keinen Vergleich setzen, aber von der juristischen Einordnung sind die Fahnen durchaus vergleichbar. Wenn man sich ganz klar von rechts distanzieren will, dann sollte man die Deutschlandfahne hissen, denn die Deutschlandfahne steht für den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland mit entsprechenden Behörden, mit entsprechenden Legislative, Judikative und Exekutive und wer die Deutschlandfahne hisst, der grenzt sich ganz klar gegen rechtes Gedankengut ab. Und wer sich jetzt beispielsweise mit einer Regenbogenfahne eben halt schmückt, der geht ganz klar ideologische Wege.
Da regst du dich wieder richtig auf über diesen Vorschlag des Soziologieprofessors. Das habe ich mir gestern nämlich auch schon angehört hier. Wir haben eine Zuschrift aus Österreich von einer Leserin bekommen, die nimmt Bezug auf die Bauernproteste und sagt, naja, wahrscheinlich wird in Österreich es dann auch so sein, dass eventuell einige Güter nicht mehr so verfügbar sein könnten, wie wir es gewohnt sind. Und sie sagt, sie selbst hat gut vorgesorgt, hat aber ihre Mutter angerufen, um die vorzuwarnen in Österreich. Und die war höchst erstaunt, schreibt sie, weil sie von den Bauernprotesten noch überhaupt nichts mitbekommen hatte, obwohl sie täglich 3 Tageszeitungen liest und brav den ORF, also die öffentlich-rechtlichen Österreichs, konsumiert. Sie sagt, ich habe mir dann gestern am Dienstag die Mühe gemacht, mehrmals zur vollen Stunde das Radio einzuschalten, was ich seit Corona normalerweise nicht mehr mache, um die Nachrichten anzuhören. Nichts. Am Abend suchte ich mir den ORF-Sender heraus, den ich schon lange nicht mehr schaue. Nichts. Es ging um Gazastreifen, ein Gondelunglück in Tirol und darum, dass wir mit 2023 das absolut heißeste Jahr aller Zeiten hinter uns haben, klimatisch gesehen oder meteorologisch. Und sie sagt, Kein einziges Sterbenswörtchen von irgendwelchen Protesten oder Demonstrationen in unserem wichtigsten Nachbarland. Andreas, was ist da der Grund? Vielleicht ein bisschen Sorge, dass möglicherweise auch die österreichischen Bauern sich auf den Traktor schwingen?
Naja, es wirft ja eher eine Frage auf, wie die Medien funktionieren. Es ist ja keine Lügenpresse, wenn man ganz gezielt weglässt, sondern es läuft auf die Unwahrheit aus, weil man dann durch Weglassen von Informationen bestimmte Bilder suggerieren kann oder andere Bilder gar nicht zukommen lassen will. Mit anderen Worten, es ist viel schlimmer als Lügenpresse. Die Medien haben kein Interesse an der Wahrheit. Das ist der Punkt. Wir haben die größten Demonstrationen seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt auf Deutschlands Straßen. Gerade jetzt in diesen Tagen. Und wenn dann nicht darüber berichtet wird, gleichzeitig wir aber darüber hören, dass jetzt neue Kriegsszenarien aufgebaut werden in Europa. Das heißt, diese Verwirrungspresse irgendwann dann übergeht in eine Art Volksstimme, die dann irgendwann dann plötzlich nur noch die Kriegsnachrichten gibt. Dann merkt man, wie ein Totalitarismus, wie diese Gefahr des Totalitarismus immer mehr sichtbar wird.
So, und jetzt wollen wir uns nochmal, das haben wir ja im letzten Podcast schon gemacht, möchten wir uns doch den Bauernpräsidenten, Herrn Ruckwied, also Joachim Ruckwied, nochmal näher anschauen, Andreas, weil es gibt da ein paar Unstimmigkeiten, jedenfalls empfinde ich das so, zwischen dem, was er öffentlich bekundet und dem, was er vielleicht schon längst auch abgesprochen hat. Also, heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin hat er sich geäußert, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der Joachim Ruckwied, und hat weitere Proteste gegen die Politik der Regierung angekündigt, meldet unter anderem Bild. Er sagt, das Entgegenkommen der Ampel in einigen Punkten, das sei ein fauler Kompromiss. Die Bevölkerung sei auf der Seite der Bauern, weil die Politik den Menschen nicht mehr zuhöre. So weit, so gut. Woran das liegt, das hat er auch beantwortet und schimpft gegen die Politik aus der Berliner Blase. Die Regierung werde beraten von Menschen, wörtlich, die noch nie gearbeitet, noch nie geschwitzt haben. Und weiter sagt er, die Bundesregierung müsse denen, die Deutschland durch ihre tägliche Arbeit am Laufen halten, wieder mehr zuhören. Und dazu gehören auch die Bauern. Andreas, das klingt ja eigentlich ganz gut.
Ja, natürlich, das muss er ja auch sagen. Der Herr Ruckwied, das ist ja seine Aufgabe als Funktionär des Bauernverbandes. Das ist ja eine seiner vielen Aufgaben, neben seinen vielen Nebentätigkeiten bei großen Konzernen und so weiter, wo er natürlich auch, wir haben gerade festgestellt, gestern im Monitor hat man bei der ARD festgestellt, dass er alleine über 168.000 Euro im Jahr 2020 an Nebentätigkeiten bekommen hat. Und dann stellt man fest, dass er dabei vielen Unternehmen tätig ist, Großkonzernen, die nicht unbedingt nur das bäuerliche Wohl der Kleinbetriebe im Sinn haben.
Ja, und du guckst dir solche Dinge ja immer näher an, analysierst die Positionen der Menschen und sagst ja auch, wenn man über jemanden spricht, dann sollte man sich genauer anschauen, mit wem macht er eigentlich so gemeinsame Sache. Und wir haben gestern über den Deutschen Bauernverband wieder in der Küche gesprochen. Da ging es dann, und das ist das Spannende, um das Thema eines Rechtsgutachtens zur Landwirtschaft und den Klimaschutz. Mein Lieblingsthema, der Klimaschutz. Und dieses Rechtsgutachten sagt, dass diese beiden Themen Landwirtschaft und Klimaschutz als Staatsziele in das Grundgesetz eingebaut werden sollen. Also eine Grundgesetzänderung geplant ist. Dieses Gutachten wurde erstellt von einem Herrn Professor José Martinez von der Universität Göttingen und es geht um den Artikel 20a des Grundgesetzes. In diesem Gutachten geht es um eine explizite Ergänzung der bisherigen Staatsziele für Umwelt- und Tierschutz, so heißt das bis jetzt. Klingt im ersten Augenblick ganz gut, aber man sollte nicht weiterdenken.
Das ist richtig, diese Frage. Und man muss da wirklich weiterdenken. Ich habe das gerade mal aufgerufen. Der Bauernpräsident Joachim Ruckwied unterstreicht auch diese Forderung mit Nachdruck, nämlich diese Hereinnahme des Klimaschutzes in das Grundgesetz. In einer Pressemitteilung des Bauernverbandes, habe ich hier gerade vor mir liegen, da sagt er wörtlich: Wir brauchen eine Verständigung darüber, dass eine starke heimische Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit zusammengehören. Umwelt- und Klimaschutz müssen bei politischen Entscheidungen in die Agrarpolitik integriert werden. Von einer Grundgesetzänderung erhoffen wir uns nicht nur einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Die Staatszielbestimmungen des Grundgesetzes sind auch wichtig für Güterabwägungen der Gerichte. Unser Vorschlag umfasst neben der Ernährungssicherheit ausdrücklich auch den Klimaschutz. Zitat Ende des Bauernpräsidenten Joachim Ruckwied. Und jetzt kommst du.
Ja, gerne. Also wir wissen ja, was alles unter Klimaschutz fällt. Deutschland singt gerade sein einsames, elendes Lied über den Abbau der Chemiestandorte in Deutschland. Wir haben hier schon umfangreich berichtet über BASF, die alles, aber vieles, was die Chemieproduktion angeht, ins Ausland nach China ausgelagert haben. Bedeutet mit anderen Worten, Düngemittel, Ammoniak und so weiter wird immer weniger. Es macht ja fast den Eindruck, ich komme gleich wieder zu dem Thema, Andreas. Es macht ja fast den Eindruck, als ob von allen Seiten wie eine hybride Kriegsführung es darauf hinausläuft, dass immer weniger Lebensmittelproduktion in Deutschland stattfindet.
Genau, und das Schlimme ist, dass auch Funktionäre mit integriert sind, die eigentlich für eine gesunde Lebensmittelindustrie oder Versorgung, so ist es der richtigere Begriff, auch mit zuständig wären.
Ja, so ein Bauernpräsident würde ich eigentlich mal so dazu zählen. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, bedeutet, durch eine Änderung des Grundgesetzes, darüber müssen wir uns vielleicht auch noch mal Gedanken machen, durch diese Änderung mit dem Staatsziel des Klimaschutzes wird ja deutlich, dass der Bauernverband die Abschaffung der bäuerlichen Betriebe zusätzlich mit Energie boostert. Denn das ist die ganz unwillkürliche Konsequenz. Und da hatten wir ja auch am Montag drüber gesprochen. Wozu soll man denn überhaupt das Klima ins Grundgesetz mit einbauen? Denn du hast gestern gesagt, dass das Klima ja im Grundgesetz längst Beachtung findet.
Ja, natürlich, so ist es auch. Ich habe jetzt mal den Artikel 20a des Grundgesetzes aufgeschlagen. Und da steht wörtlich drin, ich muss mal heute hier zitieren: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Zitat Ende des Artikel 20a. In dem Begriff der natürlichen Lebensgrundlagen ist ja automatisch das Klima mit enthalten. Also es wäre jetzt so, als würde man neben den bestehenden Menschenrechten, die man ja hat im Grundgesetz, diese Rechte jetzt auch auf Frauen ausweiten. Auch die gehören aus meiner Sicht auch jetzt schon zu den Menschen, oder habe ich mich da geirrt?
Nein, das ist nett, dass du das sagst. Da freuen wir uns alle, die zu dieser Gattung gehören. Dankeschön. Jetzt mal den Spaß beiseite. Vielleicht solltest du noch mal ausführen, was eigentlich verfolgt werden soll, damit, dass man das Klima hier besonders hervorhebt.
Die Frage ist entscheidend. Offenbar will man hier eine Grundlage schaffen, die es einer sichtbar entstehenden, wehrhaften Diktatur ermöglicht, zum Beispiel die privaten Bauernbetriebe ganz abzuschaffen. Wir haben ja gerade von dem Präsidenten der WHO, Herrn Tedros, gehört, hatten wir im letzten Podcast drüber gesprochen, dass die Bauern dringend abgeschafft gehören, wegen der angeblichen Klimaprobleme. Und die will man jetzt ins Grundgesetz bringen. Also da ist irgendwie ein Widerspruch.
Mich erinnert das ein bisschen an die besondere Herausstellung der Kinderrechte ins Grundgesetz. Da gibt es ja Menschenrechte und Kinder gehören ja wie die Frauen, wie du gerade so nett gesagt hast, auch zu den Menschen. Und wenn du speziell aber hervorheben willst, die Kinder, damit will man natürlich Machtinstrumente gegen die Familie schaffen, um zum Beispiel, es gibt ja Eltern und Familien, die ihre Kinder noch mit konservativen und naturgesetzmäßigen Werten erziehen wollen und nicht queer oder woke oder gegendert. Und damit schafft sich ja der Staat ein Instrument, um zuzugreifen, auf Familien und zu sagen, so, also das ist kein Kinderrecht, wenn ihr jetzt eure Kinder das Stricken lernt, lehrt beispielsweise.
Ja, die Kinder sind ja im Fokus. Wenn wir alleine die Zerstörung der Kinderseelen durch Frühsexualisierung sehen, das ist meine persönliche Meinung, da sehen wir, dass das spielt ja alles eine Rolle. Man hat sie da im Visier. Aber ich habe in der Vergangenheit eines gelernt, um aufs Thema zurückzukommen. Wenn die sogenannten Staatsvertreter besondere Vorteile für eine bestimmte Sache aufbauen wollen, jetzt zum Beispiel das Klima, dann muss man hinterfragen, ob es sich um einen Anschlag gegen die Menschen handelt. Eine Art False-Flag-Operation, also im Prinzip.
Also falsche Flagge meinst du? Da bist du natürlich wieder schön im Bereich der Verschwörungstheorien. Ja. Dafür ist Andreas als Spezialist bekannt. Aber vielleicht liegt er nicht so ganz falsch. Lass uns noch mal zu dem Bauernverband zurückkommen, zu Herrn Ruckwitt. Der vertritt explizit die Klimaagenda. Und ich frage mich, wie das zusammenpasst. Denn die Klimaagenda, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein, die hat die Abschaffung der Bauern ganz klar im Ziel, weil nämlich die Bauern, die Landwirtschaft, das hat Herr Tedros gesagt, 30% der Emissionen ausmachen. Und deswegen darf die Landwirtschaft nicht mehr wachsen, sondern muss eingedämmt werden. Der Professor José Martinez, der hier diese Studie bzw. diese Ausführungen veröffentlicht hat, der erläutert, dass die wörtlich Ernährungssicherheit durch eine nachhaltige heimische Agrarstruktur und Klimaschutz als überragend wichtige Gemeinwohlinteressen gelten sollen. Da müssen ja die Alarmglocken läuten, denn Klimaschutz hat angeblich laut den Klimaaktivisten im Grundgesetz derzeit zu wenig Gewicht. Warum nicht der Schutz der Regenwälder? Oder warum wird die dramatische Verschmutzung der Weltmeere nicht hervorgehoben? Das wäre ja, oder die Luftverschmutzung oder die Himmelsverschmutzung.
Ja, die spielen dann keine Rolle. Jetzt geht es nur noch ums Klima. Und das ist genau richtig, dass wir lernen, diese Fragen zu stellen, die ganz einfach sind. Man braucht offenbar aus Sicht der sich formierenden ein Weltregierung das Klimathema. Darum geht es. Es geht nicht um den Schutz der Erde, es geht um ein ganz klares Ziel der Machtergreifung über WHO, WTO und wie die alle heißen, NATO und wie die alle heißen, EU. Ich sehe da zum Beispiel auch klare sozialistische Forderungen dieses Professor José Martinez. Er beklagt, dass die Ernährungssicherheit bisher lediglich als optionale Staatsaufgabe definiert ist. Wow! Und dann kommen die üblichen Klimaphrasen. Er sagt nämlich, der Klimaschutz ist unvollständig in der Staatszielbestimmung Umwelt in Artikel 20a Grundgesetz enthalten. Erforderlich ist daher eine Aufwertung des Gemeinwohlinteresses der Ernährungssicherheit durch eine nachhaltige heimische Agrarstruktur zu einer objektiv verbindlichen, jetzt kommt's, Staatszielbestimmung. Aha, er fordert eine Verstaatlichung der bäuerlichen Betriebe. Er fordert dabei ein zwingendes Monitoring-Verfahren, also ein Beobachtungsverfahren, um die erforderliche Durchsetzungskraft gegen die Bauern zu erhalten. Wow.
Und das ist der Bauernpräsident, der sich jetzt vor die Presse stellt oder heute im ZDF-Morgenmagazin gesagt hat, dass er die Bauern verteidigt und dass noch lange nicht Schluss ist. Andreas, also was du jetzt hier sagst, nicht der freie Bauer darf ja demnach oder soll noch entscheiden, wie er sich ausrichtet, was er anbaut, was er anbietet, sondern es soll eine staatliche Kontrolle, eine Totalkontrolle geben, wenn dieser Klimaaspekt ins Grundgesetz mit reinkommt. Entweder man traut dem Bauern nicht zu, eine sinnvolle Landwirtschaft zu betreiben, oder man möchte die Totalkontrolle haben.
Richtig. Und der Bauernpräsident Ruckwitt, der applaudiert dem Aktivistenprofessor zu, der klatscht ganz laut, der offenbar den Weg zur Abschaffung der Bauern ebnen soll. Er ist zum Beispiel bei der Grünen Woche in Berlin aufgetreten, beim Deutschen Bauernverband. Es ist wichtig, bei all den gerade laufenden Aktionen, die wir haben in Deutschland, die ganz wichtig sind, diese Zusammenhänge im Hinterkopf zu haben. Die Bauern, die auf die Straße gehen, sind Familienunternehmen, selbstständig, frei und sollten auch eigenverantwortlich handeln. Verbände und Organisationen sind aber eben korruptionsanfällig, selbst wenn es die korrumpierten Akteure oft selbst nicht erkennen oder auch nicht erkennen wollen.
Andreas, wenn du sagst, man muss jetzt bei allen Protesten, muss man das im Hinterkopf haben. Ich meine, für mich klingt es fast, ich sage, das ist nur meine persönliche Meinung, aber für mich klingt es wie Verrat an der Sache. Wenn jetzt Herr Ruckwitt ganz offiziell sich hinter die Bauern stellt und tönt, ja, also das muss so sein und wir hören noch nicht auf und es geht noch weiter, er aber in Wirklichkeit solche Klimagrundgesetzänderungen ja, präferiert und mit unterstützt, welche Rolle spielt er da und vor allem, wie soll ich mich denn ihm gegenüber mental einstellen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich kann nur die Fakten beurteilen, in welchen Gremien er sitzt. Und das sind Gremien, die offenbar nicht den Bauern förderlich gegenüberstehen. Nun kann er natürlich sagen, eventuell, ich habe mich da bewusst reingeschleust als V-Mann gewissermaßen meiner befreundeten Bauern, um dann die Interessen der Bauern zu vertreten und dieses ganze, diesen Moloch dieser diktaturartigen Strukturen eben halt zu verhindern. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn ich aber sehe, dass da doch auch relativ viel Gelder fließen durch Nebeneinkünfte aus Aufsichtsratsposten und so weiter, habe ich meine Schwierigkeit. Ich bin ein Verfechter für regionale Wirtschaftsstrukturen, egal wie. Und wenn einer bewiesen hat, dass er regional Wirtschaft kann, dann sind es die Bauern. Seit vielen Jahrhunderten. Die brauchen keine Staatsführung von irgendwelchen Beamten, die in ihrem Leben nie auf einem Acker waren.
Inzwischen tobt übrigens draußen schon ein stärkerer Wind, der leicht in den Sturm übergeht und mit starken Schneefällen begleitet. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz als Momentaufnahme geben. Als wir hier gestern uns um dieses Thema gekümmert haben, worum geht's eigentlich bei der staatlich kontrollierten möglichen Lebensmittelversorgung, bin ich gestoßen auf einen Artikel, den hat im Jahr 2016, also vor 7 Jahren, Welt Online veröffentlicht. Und da würde ich dich jetzt auch gerne mal um eine Einordnung bitten, denn Überschrift: Bundesregierung beschließt Enteignungen im Notfall. Das war ja noch unter Frau Merkel. Und in Krisenfällen plant die Bundesregierung auch in Zukunft staatliche Eingriffe in die Lebensmittelversorgung. Und da heißt es, damals hieß der Bundesernährungsminister Christian Schmidt, der hatte einen entsprechenden Notfallplan vorgelegt, der war vom Kabinett gebilligt worden und der besagt, dass bei einer Versorgungskrise in Deutschland der Staat eingreifen darf in Produktion und Verteilung von Lebensmitteln.
Es ist interessant, dass wir das Thema gerade haben, weil ich hatte gestern ein interessantes Telefonat, übrigens ein Videogespräch, das werde ich heute einstellen mit dem Mr. Outdoor, nicht Mr. Outdoor, Blackout. Mr. Blackout von Chiemgau Outdoor oder Outdoor Chiemgau. Und das ist ja wirklich ein Experte, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und das allgemeinverständlich runterbrechen kann. Und da haben wir genau darüber gesprochen. Ja, diese Enteignungsmechanismen sind bekannt. Enteignung ist übrigens einer der Lieblingsvokabeln offenbar der Politik. Das finden wir übrigens im Artikel 14 des Grundgesetzes wieder, wo die Enteignung explizit festgehalten wird. Und es gibt in jedem Bundesland Enteignungsbehörden, die übrigens zurzeit gerade ihre Mitarbeiter aufstocken. Uiuiui, ich will aber nichts über das Lastenausgleichsgesetz sagen jetzt weiter. Und das sind genau die Punkte. Und man will dann eingreifen, man kann Staatsbetriebe wie Fleischereien oder was auch immer dann dazu zwingen, bestimmte Arbeiten zu machen, Bäckereien, Großbetriebe, Bauern beschlagnahmen, enteignen. Man kann ihnen dann vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und man kann dann auch vorschreiben, welche Lebensmittelgeschäfte konkret mit Waren beliefert werden und welche nicht, nämlich die, die dann auch geschützt werden können. Grundsätzlich ist das alles überhaupt nicht falsch, was wir feststellen. Das Problem ist ganz einfach. Da gibt es zum Beispiel unglaublich viele Reserven, die irgendwo in den Bunkern noch lagern. Das sollen 800.000 Tonnen sein an Getreide und auch an Erbsen und auch an Kondensmilchpulver beispielsweise. Und daraus kann man sich dann ein leckeres Mahl bereiten für jeden Einzelnen. Kann man ja super machen mit Kondensmilch und Erbsen. Und dann können die Leute am Überleben sein. Das Problem ist, dieses Getreide braucht natürlich Mühlen, um gemahlen zu werden. Allerdings, wenn ein Blackout ist, dann mahlen die gar nicht, die Mühlen. Also auch da ist ein Problem. Da haben wir heute sehr explizit drüber gesprochen. Gestern und heute werde ich das veröffentlichen mit dem Mr. Blackout. Und ich möchte auch kurz darauf hinweisen, im März haben wir ja vom 15. bis 17. diesen großen Online-Kongress. Und da werde ich mit ihm ein großes Gespräch führen, wo wir eine ganz konkrete Anweisung mal darstellen, wie genau bereitet sich der Einzelne jetzt vor, um durch die wirkliche Krise und vor allem auch durch den Durchbruch durchzukommen, ohne nennenswerte Schäden und Blessuren.
Ich möchte gerne noch mal kommen auf die Thematik der letzten Jahre, was man alles als klimafeindlich betrachtet. Und wir haben es von Herrn Tedros, dem Chef der WHO, gerade in einem Video gehört und gesehen. Er sagt, die Landwirtschaft ist zu 30% Verursacher weltweit. Das heißt, ja, und jetzt gibt es immer mehr Menschen, 10 Milliarden sollen es bald sein. Und wenn man sich das dann vorstellt, was das für die Lebensmittelproduktion bedeutet, die müsste also immer sich weiter ausweiten, was zu vermeiden sei, weil man hat sie als größten Klimafeind, als klimafeindlich ausgemacht, die Landwirtschaft. Andreas, wir haben hier schon oft darüber gesprochen, was diese Klimakrisenprotokolle, die Kipppunkte des Klimas und so weiter angeht. Da gibt es sehr viele sehr ernstzunehmende Wissenschaftler, die diese ganze Klimawissenschaft komplett in Frage stellen und sie eigentlich auf den Schrotthaufen werfen und sagen, da haben sich ein paar Leute etwas ausgedacht und das wird als globale Politik hochgezogen, um sich die Welt untertan zu machen. Wenn du vielleicht in 1,5 bis 2 Minuten oder vielleicht nur 1,5 Minuten das noch mal kurz zusammenfasst, die Klimapolitik, wie sie entstanden ist und dass es eben doch mehr und mehr Wissenschaftler, übrigens ganze Länder inzwischen gibt, die dieser ganzen Klimapropaganda und Agenda keinen Glauben mehr schenken.
Ja. Also entscheidend ist erstmal eines, und da kann ich vielleicht aufmerksam machen auf ein Interview bei Tucker Carlson zum Beispiel. Da gibt es einen Dr. Willy Soon. Und Dr. Willy Soon ist Physiker, hat einen sehr klaren Kopf und spricht aus, erstens, dass Kohlenwasserstoffe nicht nur fossilen Ursprung haben und dass CO2 nicht der Klimaübeltäter ist, sondern ein elementar wichtiges Molekül des Lebens. Pflanzen brauchen CO2 zum Leben. Deshalb gibt es sogar Betriebe, Großkonzerne, Air Liquide in Frankreich zum Beispiel, die stellen CO2 in konzentrierter Form her und verkaufen es sehr teuer an große Gärtnereien, die damit in Gewächshäusern ihre Pflanzen besprühen, damit das Wachstum angeregt wird. Bedeutet mehr CO2, mehr Wachstum. Mehr Wachstum von Pflanzen bedeutet mehr Biomasse. Mehr Biomasse bedeutet natürlich auch, die dann irgendwann wieder rückgeht, nämlich durch die Natur zu Öl wird, zu Gas wird und dazu Kohle wird. Das sind ja fossilen Ursprungs eben halt entstandene Stoffe über Jahrmillionen. Mit anderen Worten, es handelt sich bei Öl, Gas und Kohle um regenerative Energie. Wenn ich die jetzt verbrenne, dann entsteht CO2 und dieses CO2 führt zu neuer Biomasse, was wieder zu neuer Kohle führt. Das ist eigentlich die Natur. Aber eins ist definitiv richtig, wir verbrennen zu viel. Wir verbrennen mehr, als die Natur nachproduzieren kann. Und deshalb ist die Frage tatsächlich wichtig, nicht wo bekommen wir die Energie her, die wir brauchen, sondern wo geht die Energie hin? Wenn wir die Energie nutzen, um damit Kriege zu produzieren, Waffen zu produzieren, Munition zu produzieren, was wir gerade heute gehabt haben, da spielt ja offenbar die Klimadebatte dann überhaupt keine Rolle, dann ist es irgendwie in Ordnung. All diese Widersprüche lassen sich aufklären durch gute Wissenschaftler. Und die gibt es tatsächlich, saubere, aufrechte. Und die Leute, die angeblich sagen, dass beim IPCC so und so viel über 90% der Wissenschaftler sagen, sie würden diese menschengemachte Klimaerwärmung unterschreiben, die lügen ganz klar. Sie haben zu bestimmten Dingen eben halt nicht negiert, weil sie so gehalten sind, auch dass man die abnicken kann. Aber da geht es gar nicht um die Klimaerwärmung, wenn sie genickt haben. Und man kann ganz klar erkennen, wie hier die Leute gekauft wurden.
Ja, die werden ja auch gut bezahlt, stehen auf Payrolls großer Thinktanks und diese Thinktanks, die inzwischen die Medien, die westlichen Medien auf jeden Fall komplett zu beherrschen scheinen, die ballern immer wieder Informationen in den Äther wie, weil die Kühe pupsen und rülpsen, sind sie die großen Emissionsverursacher. Babys ebenfalls, da gibt es jetzt wirkliche Studien darüber, dass man sich kein Baby mehr anschaffen sollte, weil es ja von der Wiege bis zur Bahre sozusagen so und so und so und so viel Tonnen verursacht.
Richtig, aber dass Nord Stream 2 gesprengt wurde und dabei so viel Methan freigesetzt wurde, was sich übrigens auch wieder zerlegt in H2O, also in Wasser und auch in Kohlenstoffe, das heißt also in CO2, das spielt dann keine Rolle. Und da geht es um Dimensionen, da könnten wir die gesamte Weltbevölkerung, den gesamten Erdball mit Kühen überziehen. So viel kriegen die gar nicht zusammengepupst.
Ja, genau. Und wenn wir darüber sprechen, was die Vulkane verursachen, ja, genau, oder Methangase, wer weiß wo, das alles ist ja so gut wie gar nicht messbar. Es ist auch gar nicht messbar, hat es solche Wärmeperioden schon gegeben? Sind es überhaupt Wärmeperioden? Also hier in Kanada wird ja auch viel über die Klimaerwärmung gesprochen. Aber was wir in den letzten Tagen an Kälte erlebt haben, und ihr doch auch da in Mitteleuropa, das ist doch auch kalt. Man fragt sich, es gibt so viele Hinweise darauf, wie die Landwirtschaft, um jetzt doch noch mal zu den Bauernopfern zu kommen, wie die Landwirtschaft global zerstört werden soll, wie ihr der Kampf angesagt wird. Zum Beispiel hat Dänemark ja letztes Jahr als erstes Land weltweit einen nationalen Aktionsplan veröffentlicht, um das Nahrungssystem des gesamten Landes umzustellen, und zwar auf pflanzenbasierte Produkte. Denn dieser Plan sei natürlich im Einklang mit der Klimainitiative des Landes. Man fragt sich ja, welche Regierungschefs schließen sich dieser Klimainitiative an?
Ja, man fragt sich, wo diese pflanzenbasierten Produkte herkommen sollen, wenn das CO2 reduziert wird. Denn die brauchen das ja, damit sie überhaupt wachsen können. Das heißt, es werden ja immer weniger Pflanzen sein, wenn das CO2 runtergefahren wird.
Ja, wie ist denn das? Wie viel Emissionen verursachen denn eigentlich Gemüsesorten aus dem 3D-Drucker?
Das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit mehr. Das ist ähnlich wie mit dem Müll, der entsteht, wenn ich Vitamin C aus einer Orange heraus esse, oder ich nehme eine Vitamin C-Pille, die in einem Reaktor hergestellt wurde, wo dann pro Gramm, ich weiß nicht was, 18 Kilo Sondermüll rauskommen. Aber es wird dann eben halt dargestellt, das wäre die biochemische Formel von Vitamin C, aber dann ohne Lebenskraft. Das ist der Unterschied.
Also der dänische Landwirtschaftsminister Jensen, der hatte letztes Jahr im Herbst gesagt, eine pflanzenreichere Ernährung trage dazu bei, den Klimafußabdruck zu verringern, und dieser Aktionsplan sei nötig, um zum notwendigen Wandel beitragen zu können. Und das Ganze steht natürlich im Einklang mit dem Plan der Philanthropen und Globalisten, das Fleisch einzuschränken, und zwar wirklich vom Speiseplan zu streichen, weltweit. Daneben möchten die ja auch gern die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken, alles zum Schutz des Klimas. Was die Flugkosten angeht, da wird noch einiges in diesem Jahr auf uns zukommen. Da hatte sich zum Beispiel auch von Epoch Times ein Reporter, Joshua Philipp, hatte einen Beitrag produziert und hat mal die Agenda beleuchtet und die dazu maßgeschneiderten Desinformationskampagnen am Beispiel von New York City. Und es sind mehrere Städte, ich glaube insgesamt 14 große Städte in den Vereinigten Staaten, die inzwischen ein gesamtes Fleischverbot planen. Also das heißt mit anderen Worten, Andreas, wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen nach vorne drehen, könnte es sein, dass die Menschen, die noch Fleisch essen wollen, schon an den Pranger als große Klimasünder gestellt werden, wenn wir uns die digitale Identität, die ja inzwischen auch gerade in diesem Jahr festgezogen werden soll, dazu denken, dann könnte ja schon eine Art Überwachung oder Kontrolle damit verbunden sein. Ich gehe jetzt mal in deinen Spezialbereich der Verschwörungstheorien. Es könnte sein, dass du, weil du ja nur noch elektronisch bezahlen kannst, mit deiner Karte keine Fleischprodukte mehr einkaufen kannst.
Nein, da muss man sich das irgendwie selber regeln. Aber die Frage ist die, Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man vegetarisch lebt. Im Gegenteil. Ich finde das gut, wenn die Menschen sagen, das interessiert mich, das möchte ich gern. Aber freiwillig muss es sein. Ich bin ganz klar gegen eine Massentierhaltung, die wirklich kaum zu ertragen ist. Nein, die ist überhaupt nicht zu ertragen. Das, um das auch noch mal ganz klar zu sagen. Aber genau hier werden die Emotionen nämlich genutzt, um genau hier dann eine Agenda herauszuziehen, während genau diese Leute, die sich auf dem COP28 dann treffen dort in ihrer Klimaorgie in Ägypten, in klimatisierten Zellen, wo sie dann ihre Kalbsländchen oder sonst irgendwas essen. Und genau da ist diese Doppelmoral erkennbar. Für sie selbst gilt das nämlich nicht. Für sie wird auch das Kerosin nicht teurer und sie fliegen weiterhin mit ihren Jets durch die Gegend. Das ist der Unterschied. Es ist ein Unterdrückungsmechanismus gegen die Masse.
Ja, es ist eine zwangsweise Abschaffung, die hier geplant ist. Und deswegen ist klar, dass die Landwirtschaft abgeschafft werden muss. Ich meine, auch in Deutschland hat Herr Özdemir einige Weichen gestellt, dass den Bauern immer weniger Land zur Verfügung steht. Das haben wir hier oft schon auch erörtert, mit welchen Mechanismen das getan wird. Und hier in diesem Beitrag von dem Epoch Times Reporter, da wird The Federalist zitiert, also ein Magazin aus den USA, in dem beschrieben wird, dass der Plan für 2030 Fleischlosigkeit in inzwischen 100 Städten als Ziel zu haben, dass der einiges enthält. Dazu gehört also der vollkommene Verzicht auf Fleisch und auf Milchprodukte, also brauchst du auch keine Bauern mehr. Außerdem soll man nur noch, das hatten wir hier schon mal besprochen, 3 neue Kleidungsstücke pro Jahr anschaffen, weil das nämlich auch alles sehr emissionsintensiv ist. Und man soll auch keine Privatfahrzeuge mehr besitzen, außer vielleicht ein Lastenfahrrad. Und alle 3 Jahre einen Hin- und Rückflug pro Person genehmigt bekommen. Und in den USA haben sich fast 100 Städte dazu angeschlossen. Nee, weltweit. In den Vereinigten Staaten sind es knapp 20. Und dazu gehören Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York City, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington DC und Seattle. Und außerdem wird in diesem Beitrag festgestellt, dass das Programm, das gesamte Programm, weitgehend finanziert wird von dem demokratischen Milliardär Michael Bloomberg. Und wie erwartet, haben natürlich die Nachrichtensender des Establishment die ganze Sache ganz schnell als Fake enttarnt, eine große Verschwörungstheorie, die widerlegt werden kann, weil nachgewiesen werden kann, zum Beispiel an dem Beispiel von New York City, dass eben doch genau das vorgehabt wird und das Fleisch in diesen Städten verboten werden soll und eben diese 40-City-Programme, so heißt das, C40, so heißt es auch auf der Webseite, da verpflichten sich die Städte wörtlich zu Maßnahmen für nachhaltige Lebensmittel zur Bewältigung der globalen Klimakrise. Und da wird behauptet, dass eine nachhaltige Ernährung und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen aus unseren Lebensmitteln um mehr als 60% verringert werden kann. Und das Ganze im Rahmen der sogenannten planetarischen Gesundheitsernährung.
Oh, planetarisch, jetzt wird es interessant. Nicht die Einweltregierung, jetzt sind es schon die interplanetarischen, kosmischen Kosmosregierung wahrscheinlich. Also es ist schon unglaublich, was da läuft. Diese Erklärungen der Städte sind natürlich nur Absichtserklärungen, weil eine Stadt nicht erklären kann für mich, was ich im Jahre 2030 essen und trinken darf. Und ich habe das Gefühl, sie schießen sich damit auch ein Eigentor. Denn wir sehen, dass momentan doch viele Menschen erkennen, wie wichtig ihnen die Freiheit doch ist. Nicht alle. Eine Masse von Zombies läuft rum, aber die Zombies sind insgesamt nicht besonders stark. Intelligente Menschen, freidenkende Menschen sind weitaus stärker. Eine Gruppe von 1 oder 2 Personen ist locker in der Lage, Tausende zu führen. Das haben große Diktaturen gezeigt, aber diese Kraft gilt auch andersrum. Das heißt, die Menschen, und von denen hängt es ab, ob sie sich diesem Diktat unterordnen, die werden vermutlich sagen, nein, jetzt ist Schluss. Und dann entsteht eine Gegeninitiative und dann schließen sich die Zombies wahrscheinlich auch denen an. Es wird jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich habe das Gefühl, das System steht gerade vor dem Wirklichen aus. Die amerikanische Regierung und all diese Dinge zeigen es momentan, diese wirklichen unkontrolliert wirkenden Handlungen, die da gerade laufen, die sprechen eigentlich eine gute Sprache, aus meiner Sicht.
Ich möchte vielleicht noch bei dem Beispiel kurz bleiben, New York City, auch wenn wir heute ein bisschen länger sind. Ich sehe deinen besorgten Blick, ich mache ganz schnell. Also in diesem Beitrag heißt es, dass in demselben Jahr, in dem die Ankündigung zu den C40 Cities gemacht wurden, die also diese Klimaagenda unterstützen wollen, dass der damalige Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, diesen Green New Deal der Stadt New York angekündigt hatte und verbunden hatte mit einer 14 Milliarden Dollar schweren Initiative zur Bekämpfung des Klimawandels. Und da heißt es, um es klar zu sagen, wir haben bis 2030, das sind jetzt noch gute sechs Jahre, wir haben bis 2030 Zeit, um zu beginnen, die Dinge grundlegend zu verändern. Sonst werden unsere Leben nicht mehr dieselben sein. Wir verabschieden also nicht nur Gesetze und Regeln und sagen den Menschen, dass sie etwas anders machen müssen. Das ist ein gewaltiges Unterfangen. Der New York City Green New Deal ist ein 14 Milliarden Dollar Projekt, um Dinge zu verändern, solange wir noch können, um etwas zu bewirken, solange wir es noch können. Es ist, als ob Luisa Neubauer hier spricht. Und was bedeutet dieser 14 Milliarden Dollar schwere New Green Deal in der Praxis? Und dazu sagt der leitende Berater für Klimapolitik der Stadt New York, Daniel Zarrilli, oder bringt es auf den Punkt, das bedeutet, dass jedes einzelne Fahrzeug unserer Stadtflotte auf elektrisch umzurüsten, sowie erneuerbare Energiekraftstoffe, ich kann schon nicht mehr, benutzt werden, damit unser gesamter Fuhrpark CO2-neutral wird. Mal abgesehen davon, da hättest du jetzt bestimmt einiges zu sagen, dass er damit nicht CO2-neutral ist. Er sagt, das bedeutet, dass wir unsere Solaranlagen ausbauen, die wir seit 2013 bereits versiebenfacht haben. Das bedeutet auch, dass wir um 50% weniger Rindfleisch kaufen, auf verarbeitetes Fleisch verzichten, eine wesentliche Quelle für unsere Emissionen, dass wir Staugebühren einführen, Busse vergrößern, also die Anzahl der Busse vergrößern, Fußgängern auf den Straßen den Vorrang gewähren. Die Liste geht weiter und den Übergang zu einem verpflichtenden stadtweiten Bioprogramm.
Ja, schöne neue Welt oder 1984 von George Orwell lässt grüßen und dann werden die Leute in Smart Cities eingepfercht und dann dürfen sie auch nicht mehr raus und dann ist das eine Massenmenschenhaltung und diese Dinge werden immer klarer und die werden auch klar benannt. Und die Tatsache, dass sie da so mit rausgehen, hängen damit zusammen, dass die alternative Szene dieselben technischen Möglichkeiten hat wie die Systeme selbst. Ein kleiner Krauter im Hinterhof, der kann mit einem Computer und mit irgendwelchen Satelliten verbunden von Elon Musk von mir aus auch, durchaus an der Welt teilnehmen und kann große Dinge bewegen. Das sind Dinge, die früher nicht möglich waren. Und jetzt müssen sie damit rausgehen, was sie wollen. Und damit werden sie auch die Gegner aktivieren, noch stärker.
Ja, also es ist sicher so. Und ich meine, dass der Fleischverzehr weltweit zurückgefahren wird, ich glaube, dagegen hat niemand etwas. Ob man jetzt gleich vegetarisch oder vegan werden muss, ist eine andere Frage. Es kommt immer auch darauf an, ob der Körper das überhaupt mittragen kann. Ich stoppe an dieser Stelle. Bitte keine Zuschriften zu diesem Thema. Aber wenn ihr in eurem Umfeld seht, dass in Kindergärten jetzt fleischlose Tage oder in Kantinen fleischlose Tage eingeführt werden, dann hat all das unmittelbar zu tun mit der Zerstörung der Landwirtschaft auf der Grundlage dieser Klimaziele. Und zum Beispiel der Bürgermeister New Yorks, Eric Adams, der damals schon 2017 involviert war in diese Klimaziele und hat als erster Bezirkspräsident von Brooklyn darauf hingearbeitet, den fleischlosen Montag einzuführen an den Schulen in Brooklyn. Und dieser fleischlose Montag wurde 2019 vom damaligen Bürgermeister Bill de Blasio erweitert. Alle öffentlichen Schulen New Yorks, das sind 1700, haben jetzt diesen fleischlosen Montag. Und wo einige Gedanken richtig sind, sind aber andere Gedanken wirklich überlegenswert. Und das ist es, was unserer aller Aufgaben ist. Und all das hängt mit den Protesten der Landwirte, der Bauern zusammen, die aus meiner Sicht wahrscheinlich eines Tages nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern sich ausweiten könnten, weil sie ihre Gründe haben, weil die Bauern, die Landwirte aufgrund einer grünen Klimapolitik ihre Existenz verlieren. Ich danke euch, ich danke dir, Andreas, und wir hören uns zum Abendgebet wieder.
Ja, und jetzt kümmern wir uns um den Schneesturm draußen, der jetzt in Gang kommt.
Schon ist der Helm wieder auf dem Kopf und der Schutzanzug da.
Genau so ist es. Und gleich raus auf den Trecker, denn ich mache ja auch meine Aktion.
Ich koche den Kaffee.
Genau. Mit Rundumlicht habe ich oben drauf. Mit La Lü La La.